Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold. Wir haben heute ein ganz interessantes Thema. Auf den ersten Blick hört sich der Titel auch ganz lustig an. Anleitung zur Faulheit. Und bei mir zu Gast die Frau Karin Probst. Hallo Frau Probst.
Hallo.
Fangen wir mal mit so einer kleinen Vorstellungsrunde an, bevor wir dann irgendwie im Laufe der Sendung zu dieser Anleitung zur Faulheit kommen.
Gerne. Ja. Ich bin jetzt seit 94 als Coach und als Trainerin tätig und war davor Schauspielerin und habe an großen Bühnen gespielt, im Schauspielhaus Hamburg, in Bremer Shakespeare Company und habe dann hier in Neu-Ulm ein Fitnessstudio für Ausdruck gegründet und bin so langsam hineingekommen in die Trainings auch für Firmen.
Jetzt muss ich erstmal nur nachfragen, also Schauspielerin, hat Sie das schon in der Schule interessiert, beziehungsweise wie sind Sie zunächst mal zur Schauspielerei gekommen? Also ein bisschen müssen wir das jetzt schon vertiefen, weil sonst wird kein Schuh draus.
Also mit dem Schauspiel ist es ja so eine Sache, das ist kein Beruf, sondern ein Anfangsverdacht. Also wenn ich sage, ich bin Schauspielerin, sagen alle Leute, oh, du kannst aber toll was vorspielen. Und genau das ist für mich eben Schauspiel überhaupt nicht. Und nee, ich wollte überhaupt nicht Schauspielerin werden, das ist letztendlich nicht durch eine Verkettung, wie es halt manchmal so ist, von Zufällen auch passiert. Und ich hatte auch immer große Ängste auf der Bühne und deswegen kann ich jetzt auch so gut trainieren, Menschen eben, die auch Ängste haben, weil ich das selber auch durchgehen musste.
Sie haben also auf der großen Bühne gespielt und das ja aber ohne Ausbildung?
Geht nein, nein, ich habe schon eine Ausbildung gemacht.
Ja. Das wollte ich doch jetzt gerade fragen.
Ja, ja, doch.
Aber
ja.
Die Ausbildung hat das Lampenfieber nicht weggekriegt.
Also im Gegenteil, wir mussten ja die hohe Kunst studieren, also immer nur Etüden machen. Und mein erster Auftritt war dann in Kammerspielen, große Geschichte. Und ich stand da drauf und seitdem weiß ich, was es heißt, halt Schiss zu haben. Mhm. Und dann dachte ich mir, das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, ich stehe da vorne hin und stehe dazu, dass ich Angst vor Menschen habe. Bin dann runter von der Bühne und dachte, jetzt war ich unbesetzt und habe zu dem Regisseur gesagt, ich bin nicht stark genug für den Beruf. Dann hat er mir am nächsten Tag nur die Zeitungen vorgehalten und gesagt, die erstaunlich souveräne Karin Probst, die starke Karin Probst. Da dachte ich, waren wir im gleichen Stück. Ich habe so Angst gehabt. Aber ich glaube, dass das tatsächlich der Ansatz ist, da bin ich zu meiner Angst gestanden. Und danach war ich abonniert auf diese ganzen Heldinnenrollen. Und ich glaube, das ist eben auch in den Trainings immer, Leute wollen anders sein, als sie sind. Also der hauptsächliche Coaching-Auftrag ist, mach mich anders oder mach meinen Partner anders. Und das, was ich eigentlich in der Zeit gelernt habe, ist in dem Moment, wo du praktisch zu dir stehst, vergeht auch diese Angst.
Heldinnen, was für Heldinnen?
Ja, so Elisabeth und Jeanne d'Arc, sowas.
Ja, starke Frauen.
Ja, starke ja, ja. Frauen. Ja.
Und dann sind Sie also nach Neu-Ulm gegangen, zunächst auch ins Theater oder wie sind Sie überhaupt hier in die Gegend gekommen?
Ja, also ich hatte wirklich die Nase voll von dem Theater, aber man kann ja eigentlich nicht wirklich was, wenn man Theater spielt. Und dann war ich ganz froh, hier am Theater Neu-Ulm das Fitnessstudio für Ausdruck begründen zu können. Also wir haben monatlich, hat man glaube ich damals 100 Mark bezahlt und konnte Tanz, Improvisation, Entspannung, Atem, Stimmarbeit trainieren. Und wir haben auch ganz viel so Lesungen und Projekte in Neu-Ulm gemacht. Das war für mich eine ganz schöne Zeit.
Wer war denn da der Initiator von dem Ganzen?
Von Neu-Ulm, vom Theater?
Ja, von dieser... Von dem Fitnessstudio für Ausdruck, so meine ich es ja. Jetzt Theater Neu-Ulm, okay, aber Fitnessstudio für Ausdruck
ist also das war schon ich, das gab es natürlich schon vor, von Klaus Fumi auch vorbereitet, Uwe Nepomucki, Peter Holzwart, aber diese Idee, das war schon meine.
Und können wir da so ein bisschen, mich würde es jetzt noch so genauer noch interessieren, dieses Fitnessstudio. Also Ausdruck zum Beispiel. Was haben Sie da gemacht mit den Leuten, wenn es um Ausdruck geht?
Ja, ich glaube, es ist ja so eine Grundsehnsucht vom Mensch, gesehen oder gehört zu werden und sozusagen auch in der Muse Zeit zu verbringen. Und deswegen auch eben der Titel Anleitung zur Faulheit, da kommen wir ja später nochmal drauf. Und damals habe ich es eben noch in den Mitteln der Kunst gesucht, dass man guckt, ja, wie kommt man stimmig rüber? Also der Begriff Persönlichkeit kommt von Personare, also das, was durchklingt. Und jede Spannung ändert meine Persönlichkeit, wie bei meinem Instrument auch. Und da hat mich das sehr interessiert, damals zu forschen mit den vielen Künstlern, die da am Haus waren, auch mit externen Gästen, auch mit ganz vielen tollen Leuten, diese kennenzulernen und dadurch eben auch diese Nöte, sage ich mal, im Alltag besser kennenzulernen. Und da konnte jeder sich sein eigenes Programm zusammenstellen, ob er eher Tanz will, Schauspiel, Musik, Entspannung. Ja.
Und daraus ist dann die Tätigkeit des Coachings geworden. Sehe ich das jetzt so richtig?
Also ich habe dann noch an der ADK hier in Ulm den Studiengang Theaterpädagogik geleitet und bin dann immer mehr in die Wirtschaft gegangen, einfach durch Anfragen, die da auch waren. Das ist ja immer, wenn du so von der Kunst kommst, schon ein Riesenschritt, nochmal wirklich in die Businesswelt zu gehen. Und ich habe auch viele Jahre verschwendet, eine ordentliche Trainerin zu sein und diese Schauspielherkunft zu verleugnen, was ich heute nicht mehr mache, aber war lange so, ja.
Coach, ja, das ist so ein weiter Begriff, man, so grob weiß man ja, was es ist, aber genau weiß ich es ehrlich gesagt nicht.
Also Coaching ist im Gegensatz zu Beratung eigentlich die Kunst des Nichtwissens. Also da liegt für mich eine Haltung dahinter, jemand sehr aufmerksam zuzuhören und meistens wissen die Leute die Lösung schon selber. Also einen Perspektivwechsel zu erzeugen. Also mein offizieller Titel ist systemischer Business Coach und die systemische Lehre gefällt mir total vom Ansatz her, weil sie eine Haltung hat der Wertschätzung. Und auch ein Witz einfach drin, solche Sätze wie nicht helfen, es ist auch so schon schwer genug, da könnte ich mich einfach also abkrümmen drüber. Und also ich glaube, diese Selbstversöhnung ist für mich da ein ganz wichtiger Ansatz und den Leuten gut zuzuhören. Hat auch meine Führungskraft bei Siemens gesagt, fand ich einen total schönen Satz, das Einzige, was ich kann, ist gut zuhören.
Aber das ist doch eine ganz wichtige Sache. Also machen Sie als Coach dann.
Ja.
Zuhören den Leuten, ja, dass die Leute selber ihren Weg finden, kann man das so sagen?
Ja, also die Technik ist eigentlich die des Perspektivwechsels. Also man sagt eben, jeder Konflikt ist eine Geschichte, die man macht. Und diese Geschichten zu hören und vielleicht ja, neue Sichtweisen drauf zu haben. Also das klassische Lehrbeispiel finde ich einfach köstlich. Die Frau kommt ins Coaching und sagt, mein Mann liebt mich nicht. Dann fragt man, woran machen Sie es fest? Und sagt sie, nein, er lässt immer die Schranktüren offen. Der arme Mann hat keine Ahnung, dass sie das für Liebe hält. Aber Sie können es ja auch so rumsehen, sagen, immer wenn er die Schranktüren öffnet, zeigt er mir, Schatz, meine Türen sind alle offen für dich, ich habe dich so lieb. Ja, also das ist jetzt ein bisschen ein lustiges Beispiel, aber neue Sichtweisen auf das Thema und gar nicht auf die Lösung fixiert sein oder auf das Retten, auf das Heilen wollen. Also es ist eine tiefe, sage ich mal, Wertschätzung auch des Konflikts. Die Lösung zeigt sich, wenn wir sauber gearbeitet haben, von selber. Aber ich muss sie nicht wissen.
Wertschätzung, der Begriff ist jetzt schon mehrfach gefallen. Das ist doch was ganz Wichtiges.
Absolut, absolut. Also man muss ja sagen, es geht niemand so hart mit sich, also ins Gericht, wie man mit sich selber ins Gericht geht. Die meisten Menschen kommen wirklich zum Beispiel ins Coaching und sagen, ich möchte gern anders sein, ich sollte anders sein. Mein Chef sollte anders sein, mein Partner sollte anders sein. Und die Wertschätzung vor dem, was ist, das ist der Kern der Arbeit. Und wir haben zum Beispiel auch ganz wirklich berührende Zahlen. Wir haben mal Führungskräfte von einer Firma gebeten, immer einmal am Tag einen Mitarbeiter in Gedanken wertzuschätzen. Nur in Gedanken, nichts zu sagen. Und es hat den Krankenstand innerhalb von 3 Monaten um 37,6% gesenkt. Und die Mitarbeiter haben gesagt, oh, es ist irgendwie netter, hier zu arbeiten, sauberer. Wahrscheinlich wurde frisch gestrichen. Ja, es hat keine Handwerker gesehen. Aber wir haben alle wirklich die Sehnsucht nach Wertschätzung, aber wehe, sie kommt. Sagen Sie mal zu einer Frau, du hast aber ein schönes Kleid an. Dann sagt sie ganz bestimmt, oh, ein ganz billiger Fummel oder finde ich, bin ein bisschen dick. Also dieses Thema, sich selber anzunehmen, so wie man ist und auch den anderen anzunehmen, so wie er ist und dann darum zu machen, das ist wirklich, da ist ein großes Stück Arbeit.
Naja, oder die Frau sagt, ja, das sagen Sie doch jetzt nur, um mich anzubaggern.
Genau. Na, man hat ja lange in den Führungsseminaren gelernt, erst eine Wertschätzung zu sagen, Herr Müller, ich finde Sie ganz toll und muss Ihnen leider kündigen. Deswegen sind viele auch in Hab 8, wenn man Wertschätzung bringt. Eben, man vermutet Interessen dahinter.
Ja. Hold me. Bei uns zu Gast in der Plattform Karin Probst. Sie ist Business Coach. Frau Probst, wie sieht denn so Ihre Tätigkeit im Alltag aus?
Also es gibt ganz verschiedene Einsätze. Also was ich am liebsten mache, ist dieser multimodale Ansatz. Das heißt, ich begleite eine Firma dabei, wirklich Verhaltensveränderungen im Alltag zu bewirken. Das kann zum Beispiel so aussehen, dass wir 4 Stunden Training haben, dann gibt es Hausaufgaben, wie zum Beispiel täglich 3-mal Nein sagen. Und dann gibt es ein Einzelcoaching, dass man mal wirklich guckt, woran liegt es eigentlich. Dann gibt es nochmal auf der Führungsebene eine Rückmeldung, wo sind da die Stellschrauben. Und das hat sich für mich eigentlich bewährt im Alltag, dass man so wirklich nachhaltig auch Verhaltensveränderungen erzeugen kann, weil im Grunde weiß jeder, was er tun sollte, damit er keinen Stress hat. Also da muss man gar nicht mit großen neuen Methoden kommen. Ich habe auch noch nicht den Ansatz rausgefunden, warum es die Leute nicht tun, was sie eigentlich wissen. Aber also wenn hier da jemand Antworten hat, dann wäre ich sehr dankbar. Also was ich viel mache, ist in Firmen. Ich arbeite in der Hochschuldidaktik von Baden-Württemberg, also die Universitäten in Baden-Württemberg, auch die dualen Hochschulen und für viele Ämter und Institutionen. Und sozusagen meine Herzangelegenheit ist auch in der Pflege zu arbeiten. Da mache ich sehr viele Seminare am Diakonischen Institut, weil da glaube ich, da gibt es wirklich einiges zu tun. Das sind doch viele Leute, die pflegen den ganzen Tag andere Menschen und haben vergessen, dabei selber zu trinken.
Ja. Jetzt muss ich nach so einem Fremdwort nochmal fragen. Multimodal hört sich sehr gescheit an.
Ja, also das ist eben dieses, es gibt Vortrag, es gibt Transferaufgaben, es gibt eine Blended Learning Unterstützung, es gibt Coaching, es gibt Beratung. Also es sind verschiedene Formen, wie man Menschen begleiten kann.
Also multi im Sinne von viel und modal von, ja.
Ja, Modulen.
Modul,
ach so, ja,
Modul.
Ja.
Hochschuldidaktik, die brauchen das auch?
Oh ja. Ja, also die Lehre hat sich ja auch verändert und auch die Qualitätsanforderungen an die Lehre sind größer geworden. Und ich meine, da muss man sich nur mal eine Sekunde reinfühlen, was es bedeutet, von Stress vor 40, 50 Studierenden zu sitzen, die in den Laptop reinhacken und nur mit einer Frage sozusagen, ist das relevant für die Prüfung, vor einem sind. Also ich glaube, da gibt es viel zu tun und die Wissenschaft ist auch von den Arbeitsbedingungen, also ein Stress, so die viele haben befristete Verträge, also da kann man schon viel auch arbeiten. Also mir geht's, also mein Kern ist auch nicht nur das Stressmanagement, sondern allgemein die Kommunikation, Interaktion oder auch die Methodik und Didaktik und da gibt es schon viel zu tun.
Ich bleibe jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz in dieser Hochschulgeschichte. Mhm. Ich denke mir, dass, vielleicht liege ich da falsch, dass das einfach so, ja, zu sehr verschult ist inzwischen an den Hochschulen. Also als ich noch studiert habe, naja Gott, da ist man halt zur Vorlesung gegangen. Mhm. Wenn der da vorne interessant oder die interessant waren, kein Langweiler, ja, dann ist man da reingegangen und hat versucht dann auch sich zu beteiligen. Und die Frage, ist das für die prüfungsrelevant? Ich kann mich nicht an diese Frage erinnern.
Ja. Ich meine, das ist sicher heute auch noch so, dass die Begeisterung, die in Lehren da ausströmt, ist der wichtigste Lernfaktor, einfach auch schon von Hirnphysiologie her. Das ist sicher heute auch noch so. Ich glaube, die Anforderungen sind größer. Man muss einfach auch diese Punkte machen. Man muss zertifiziert sein mittlerweile als Lehrer da auch. Insofern habe ich auch viele Teilnehmer, die kommen müssen. Ja, aber ich finde es auch gut, sich mit dem auseinanderzusetzen, weil etwas zu wissen ist nochmal etwas anderes, als das Wissen so rüberzubringen, dass es jeder versteht und auch selber anwenden kann.
Sie haben jetzt einige Einsatzgebiete genannt. Wo liegt jetzt eigentlich der Schwerpunkt? Ist es die Industrie? Ist es das Business? Wo kann man das irgendwie festmachen?
Ich bin sehr glücklich, dass ich alle Formen habe, wo ich arbeite. Also was ein Glück ist, zum Beispiel ist die Alanus-Universität von dem Gründer vom DM-Markt, vom Werner Götz. Mhm. Götz-Werner. Das liebe ich sehr, weil da ist, eben sind die Gewerke zusammen. Da machen BWL-Studierende gleichzeitig Philosophie und Schauspiel. Sowas ist natürlich fantastisch. Aber mir gefällt es total, dass ich in ganz vielen verschiedenen Bereichen bin, viele Unternehmen sehe, viele Organisationsformen sehe. Also ich achte darauf, auch ganz bewusst keinen Schwerpunkt zu haben. Und in der Pflege zu arbeiten, das leiste ich mir eben dann durch andere Seminare, wo ich dann wieder auch einen Ausgleich machen kann. Oder auch im Hospiz zu arbeiten. Also ich genieße das sehr, so ein breites Spektrum zu haben.
Bleiben wir jetzt aber mal bei der Industrie. Auch da gibt es ja verschiedene Dinge. Aber sagen wir mal, so ein mittelständischer Betrieb, das ist ein bisschen Sand im Getriebe. Kommt ja vor. Mhm. Wie gehen Sie da vor?
Ja, natürlich immer erstmal mit dem Hinhören. Man bekommt ja einen Auftrag und dann hört man genau hin, wo liegt es eigentlich und kann ich das auch bedienen sozusagen. Also was ist wirklich zielführend? Da wird in diesem Bereich sehr viel Geld verschleudert mit Maßnahmen, die ich als nicht zielführend erachte. Und da muss man immer noch mal gucken, was gibt es bereits, was haben die schon gemacht, woran liegt es eigentlich? Also eben dann zuhören, dann die richtige Maßnahme ableiten, konzipieren. Und dann durchführen, also, und dann eben nochmal hinterher sprechen, war es das wirklich, wo liegt es eigentlich? Das zeigt sich oft nicht gleich.
Was haben die da für Maßnahmen manchmal gemacht, wo sie sagen, ja, das war es jetzt nicht? Einfach mal Beispiele.
Schwierig. Ja, also, wir alle kennen dieses, man geht 1-2 Tage auf ein Seminar, kommt dann zurück in den Arbeitsalltag, der sich dann aufgestaut hat, hat überhaupt keine Zeit zur Nachlese, zum wirklich nochmal diese Impulse, die man bekommen hat, in den Alltag einzuziehen, weil der Alltag einen eigentlich wieder erschlägt. Und da ist es mir eben ganz wichtig, die so zu gestalten, dass die klein sind, handhabbar sind, dass man die Leute auch unterstützt im Täglichen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel nur nehmen, Pausen machen, das machen viele einfach gar nicht. Ja? Und das sind so kleine Maßnahmen. Deswegen ist es eben gut, wenn man ganz Hand in Hand mit der Personalentwicklung, wenn es es gibt, oder mit dem Unternehmer zusammenarbeitet, zu sagen, wir haben zum Beispiel einmal in einem Unternehmen, auch in einem mittelständischen Unternehmen, Raucherpausen für Nichtraucher eingeführt. Weil Raucher sind im Vorteil. Also für Stressmanagement kann ich Ihnen nur raten, fangen Sie das Rauchen an. Man geht raus, man macht Pausen. Man spricht hierarchieübergreifend, da steht die Putzfrau mit dem Vorstand und pafft eine. Und man verlässt den Arbeitsplatz, das ist perfekt. Und dann haben wir gesagt, okay, das sollten eigentlich alle machen. Alle 2 Stunden, 3 Minuten Pause machen. Können Sie sich vorstellen, was es da für einen Aufschrei gab? Haben wir dann aber durchgeführt. Mit dem Effekt, dass die Leute so effizient waren, dass 2 Stellen gestrichen werden konnten. Super, das war nicht das Ziel, das lief wirklich aus meiner Ansicht nach schief. Aber da sieht man mal, wie wichtig Pausen sind. Das sind manchmal so ganz kleine Dinge, die man in diesen ganzen Prozessen, die in der Wirtschaft gerade laufen, Effizienzsteigerung, Qualitätsmanagement, vergessen hat, dass der Mensch diesen Leerlauf braucht.
Ja. Ich finde es jetzt ein echt witziges Beispiel, weil den Rauchern sieht man es ja nach. Ja, ja, die brauchen jetzt halt, die müssen ihre Sucht bedienen, jetzt müssen die 2-3 Minuten raus. Ja. Und ja, Raucherpausen für Nichtraucher.
Ja.
Das ist wirklich gut. Frau Probst, Sie sind also Business Coach, haben mir jetzt gerade vorher erzählt, was Sie eigentlich so machen, wie Sie bei Firmen vorgehen, dass Sie auch in der Hochschuldidaktik tätig sind und so weiter und so fort. So Stichwort, das man immer wieder, vor allem im Zusammenhang mit der Wirtschaft hört, ist das Burnout-Syndrom.
Ja, als ich 98 habe ich mein erstes Stressmanagement-Seminar gemacht, da hieß es noch, wir haben Gelder über, wollen wir denn was machen, was keiner braucht? Ja, mittlerweile wird es anders angegangen, zum Glück. Auch wenn die ganze Diskussion gerade im Moment wirklich eine Modediskussion auch ist, bin ich froh, dass sie geführt wird, weil es wird immer mehr auch ins Bewusstsein gebracht, dass man Maßnahmen ergreifen muss. Wie zum Beispiel, dass Unternehmen ab 10 Mitarbeiter seit 2014 eine Gefährdungsbeurteilung durchführen müssen der psychischen Belastungen. Was wahrscheinlich auch noch keiner weiß oder kaum einer anwendet. Aber wenn man einfach nochmal einen Schritt zurückgeht, zu gucken, Firma Burnout sind Stressmomente. Und Stress entsteht immer, wenn ein Bedürfnis verletzt ist. Also zum Beispiel ein Bedürfnis nach Ruhe, nach Effizienz, nach Zielerreichung, nach Wertschätzung. Das heißt, wir sind von der Evolution nicht vorbereitet auf das, wie wir heute arbeiten. Stress ist eigentlich ein wunderbares Programm. Ich bin im Urwald, ein Bär kommt und ich entscheide, schlage ich den tot oder haue ich ab. Wenn mich jetzt heute mein Chef nicht grüßt, geht dieses gleiche Programm auch los. Entweder totschlagen oder abhauen. Beides sollte man erstmal besser nicht tun. Das heißt, ich brauche viele Spannungen im Körper, um diese Handlungsimpulse zurückhalten. Und das ganze Drama beim Stress ist, dass es die Großhirnrinde deaktiviert. Das heißt, ich kann nicht denken, brauche ja nicht zum Schlagen oder Abhauen. Und dazu führt es eben, dass viele Leute abends im Bett liegen und sich doppelt ärgern. Also erst ärgern sie sich, dass sie in der Situation sprachlos waren und abends im Bett ärgern sie sich nochmal darüber, dass sie sprachlos sind und denken, das hätte ich sagen sollen, das hätte ich machen sollen, aber im Moment hat man es nicht zur Verfügung.
Und morgens ärgern sie sich darüber, dass sie sich die ganze Nacht geärgert haben.
Genau, ja, und diese Ärgersuade, man sagt, jeder Moment von Ärger verkürzt das Leben um 0,6 Minuten. Ja. Und hier einfach zu gucken, wir müssen unserem Körper helfen, ein neues Reaktionsprogramm zu kriegen. Man nennt es heute Flow. Früher hat man gesagt, Eustress, Distress. Jetzt sagt man eben, Stress ist immer da, wenn ich eben, also Problemlösung durch Muskelkraft haben will. Und Flow ist, wenn ich denken sollte. Also wenn ein Auto kommt und ich bin auf der Straße, sollte ich Stress bekommen, um abzuhauen. Das macht Sinn. Ja? Aber wenn ich eben nicht gegrüßt werde oder wenn das Telefon dauernd geklingelt wird und ich gestört werde, dann sollte ich keinen Stress entwickeln. Und ich mag jetzt selber bei meiner Sprache, ich sollte, also immer wenn wir sagen, ich sollte oder ich muss, erzeugen wir bereits Stress. Weil kein Mensch von uns muss zum Beispiel putzen. Das ist immer etwas, was ich mache, um mir Bedürfnisse zu sichern. Ja, ich habe vielleicht die Konsequenzen zu tragen, vielleicht mehr Haustiere, wenn ich nicht putze. Aber ich muss nicht putzen, ich muss auch nicht arbeiten, ich möchte. Und diese Rückerinnerung an das, dass ich eigentlich etwas möchte, diese ganzen Worte sollen, müssen, sind direkte Stressoren. Und wenn es jemand über einen langen Punkt versäumt hat, auf diese eigenen Bedürfnisse zu hören, Bedürfnisse nach Ruhe zum Beispiel, dann kommt er langsam aus dem Gleichgewicht. Und hier haben wir das große Problem, dass Stress die Wahrnehmung einengt. So, wie soll der Betroffene wahrnehmen, dass er bereits Burnout-Symptomatiken hat?
Ich möchte jetzt nochmal bei dem Beispiel mit dem nicht grüßenden Chef bleiben. Ja, da könnte doch ein Ziel sein, dass, ja, warum empfinde ich das überhaupt als Stress? Ich meine, der ist ja, empfinde ich das als Bedrohung oder warum? Ich meine, klar, wenn der Bär da ist oder das Auto, das ist eine konkrete Bedrohung. Ja. Der Chef an sich, ja, da muss eigentlich an sich der Chef schon eine Bedrohung sein.
Das ist eben dieser Begriff, dass man sich selbst Geschichten macht. Also ich gebe Ihnen vielleicht noch ein Beispiel, an dem man das auch sehr schön nachvollziehen kann. Im Seminar sagte meine Frau am Ende zu mir, gell, Frau Probst, Sie mögen mich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, wie kommen Sie denn da drauf? Sie gucken mich nie an, hat sie gesagt. Und sage, ich kann nicht gucken, ich schiele. Ja, so, aber das ist das Bedürfnis. Also Stress ist immer dann, wenn ein Bedürfnis verletzt ist oder wenn wir es als verletzt betrachten. Sie hat ein Bedürfnis gehabt, gesehen zu werden, Anerkennung. Das ist ein Grundbedürfnis, wir sind soziale Wesen. Das heißt, wenn der Chef an mir grußlos vorbeikommt, dann denke ich, der sieht mich nicht, na warte nur, dir zeige ich's. Und dann geht diese ganze Geschichte los.
Anstatt das ist der einfach auch im Tran.
Ja, aber das ist doch der Perspektivwechsel. Auf sowas muss erst kommen. Viele kommen im Stress auf sowas nicht mehr.
Oder er ist selber im Stress und hat einfach keinen Kopf.
Natürlich, natürlich, ja, natürlich. Also, aber das, was Sie machen, wäre bereits der systemische Ansatz, dass ich eigentlich nochmal gucke, was ist denn bei dem anderen los? Und nicht nur losgehen mit diesem wirklich instinktiven Reflex draufhauen oder abschlagen, sondern sagen, ah, ich hätte ein Bedürfnis nach Wertschätzung, nach gegrüßt werden. Da kann ich auch zum Chef hingehen und sagen, ich würde mich so freuen, Sie können mich grüßen. Was glauben Sie, wie viel Mut es braucht, wenn mal einer jemand wirklich zu seinem Chef hingehen würde und sagen, ich hätte gern von Ihnen drei Dinge, die Sie an mir gut finden. Zum Beispiel. Also, wohin ich trainiere, ist dieses proaktiv sein. Nicht nur gestresst sein, sich zu ärgern, hinterher zu lästern, sondern wirklich hinzugehen und sagen, ich möchte gern von Ihnen gegrüßt werden. Es wird mir so gut gehen damit. Weil dieses Lästern, das ist das Einzige, wo ich wirklich sage, dass man das wirklich nicht tun sollte. Das vergiftet das vergiftet. Ganz banal, sobald ich einen abwertenden Gedanken habe, hört meine Thymusdrüse auf zu arbeiten, die ist da oben im Brustbein. Und ich habe sofort in dem Moment keine Immunabwehr mehr. Auch die ganze Energieverteilung im Körper kommt durcheinander. Und das sind die Punkte, wo man wirklich sehr stark trainieren kann. Immer wenn ich im Seminar sage, nicht mehr lästern, dann geht so ein Oh durch die Runde. Und da kommt dann eben wieder die VW-Regel zu tragen, also statt Vorwürfen Wünsche formulieren, nicht zu sagen, das ist ein Depp, sondern zu sagen, ich würde mich so freuen, Sie könnten mich grüßen. Und das kann man wirklich trainieren, dass man sich nicht ärgert, sondern handelt.
Das kostet doch aber wahnsinnig viel Mut, finde ich, da zum Chef zu sagen, vor allem wenn man vor dem Chef Angst hat, sage ich jetzt mal. Wenn man keine Angst hat, ich denke, da wird man ja auch gar nicht so drüber nachdenken, wenn er einen halt mal nicht grüßt. Aber
Früher
würde
ich
das jetzt nicht leicht fallen, so einem solchen Chef zu sagen, also ich fände es gut, wenn Sie mich mal grüßen würden.
Ja, früher habe ich meine Seminare immer Kommunikation für Mutige genannt, da ist keiner kommen. Also ich glaube, es braucht Mut und es ist eben immer noch einfacher, sich zu ärgern oder zu lästern. Aber auf die Dauer bringt es nichts. Ist noch niemand gelungen, seinen Chef zu ändern, durch das, dass er sich geärgert hat und es nicht gesagt hat. Und das ist schon den Mut, den wir aufbringen sollten, finde ich, von mir zu erzählen, sagen, ich wünsche mir, ich hätte gern. Und wenn der Chef gute Gründe hat, es nicht zu machen, dann ist es halt so. Also niemand auf dieser Welt ist da, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist immer ein Geschenk.
Jetzt reite ich dauernd auf dem Schiff darum. Ich merke das, weil das, Sie merken schon, das beschäftigt mich jetzt. Mhm. Und ich habe jetzt gerade so überlegt, wie würde ich das angehen? Würde ich das so sagen? Nee, also ich glaube, ich würde es anders machen.
Mhm. Wie?
Ob es da gleich rausläuft, weiß ich nicht. Also ich würde dann, wenn der Chef kommt, natürlich wenn er an einem vorbeistürzt, bringt es ja nichts, aber dann halt den auch ausgesucht, höflich grüßen und sagen, ja, Herr Dr. Meyer, wie geht's Ihnen denn heute? So, oder? Ist gut. Ja, irgendwie, oder Sie sehen gut aus und irgendwas. Also ich weiß jetzt so als Ansatz, selber den, also ich weiß es nicht.
Ja, also ich glaube, das braucht schon eine Vorbereitung und sicher auch den richtigen Moment und immer muss es stimmig sein.
Ja, es klar, gibt der, wenn der natürlich ja, es beschissen aussieht, dann kann ich nicht sagen, er sieht gut aus.
Ja, das und es muss auch für Sie stimmig sein. Viele kommen in die Seminare und sagen, wo ist jetzt das Handbuch? Kunde sagt so, was mache ich dann? Und das war so nett. Einer sagte am ersten Seminartag, ich habe jetzt keine Ansätze, ich habe keine Lösungen. Was soll ich denn jetzt machen? Und am zweiten Morgen kam und sagte, ich habe kapiert, ich muss es in mir selber finden. Dachte ich, genau das ist es. Das, was für den einen stimmig ist, ist für den anderen nicht stimmig. Man kann nicht richtig kommunizieren. Man kann kommunizieren nach dem Handbuch und es geht trotzdem schief. Und sage ich mal, diese Güte im Ansatz zu sagen, man versucht es so gut man es kann, und man lernt aus. Das finde ich einen ganz persönlichen Ansatz. Und wir haben ja auch diese wunderbare Theorie des Arschengels. Ich weiß nicht, ob die Ihnen bekannt ist.
Arschengel? Nee, das sagt jetzt nichts.
Also jeder von uns hat doch so jemand, worüber er sich aufregt, den er einfach blöd findet.
Ja, das kennt man ja.
Und die nennen die Arschengel, weil das sind Leute, an denen kann man im besten Fall was lernen. Also eine Frau zum Beispiel hat mal gesagt, meine Kollegin, also die denkt nur an sich. Und ich meine, da ist die Arschengel-Lektion noch recht einfach, auch mal nur an sich zu denken. Ja? Oft machen die Arschengel was, was man sich selber bewusst nicht erlauben würde. Lügen, manipulieren, schreien, egoistisch sein. Und da ist für mich ein ganz wichtiger Ansatz drin, nämlich dieser antagonistische Ansatz. Es gibt nichts auf dieser Welt, was an sich gut ist und an sich schlecht.
Arschengel, ein interessanter Begriff. Also jemand, der jetzt indirekt durch einen Engel tut ja was Gutes, der beschützt einen. Und er beschützt einen, er tut einem was Gutes, eben weil er oder sie ein Arsch ist.
Naja, das ist jetzt schon,
also eine Frau. Ja, aber ich muss jetzt ja mal da fragen, nach solche Definition.
Ja. Da fällt mir ein, eine Frau sagte mal, ich fühle mich hier wie der Mülleimer. Und habe ich zu ihr gesagt, ja dann noch bitte wieder Biomülleimer, dass sie das Ganze kompostieren und was Gutes draus machen. Also ich würde sagen, der Arschengel beschützt im eigentlichen Sinne nicht, aber er kann Menschen doch helfen, Dinge zu lernen. Das kennen wir alle, dass wir nach Konflikten was gelernt haben, was wir eigentlich nicht lernen wollten. Und diesen Ansatz, einfach diese Herausforderung schnell anzunehmen, auch zu überlegen, was könnte ich bestenfalls daraus lernen, wäre wieder so ein Perspektivwechsel. Und wo habe ich auch einen Respekt vor den guten Gründen des anderen?
Stress, also den Stress, das haben wir jetzt einigermaßen so ja, an Beispielen festgemacht, dass der auch durchaus seinen Sinn hat, wenn der Bär kommt, wenn der Chef kommt, nicht so sehr. Und Burnout, das ist ja wohl noch eine Ansammlung von viel, viel Stress.
Ja, also wir haben Stress, wenn Bedürfnisse verletzt sind und wir haben Zufriedenheit, wenn Bedürfnisse erfüllt sind. Und leider sorgen noch immer zu wenig Menschen für die Zufriedenheit genauso zu erfüllen. Also wenn wir allein das Wort Stressmanagement, man kann Stress nicht managen. Oder man macht diese Zeitplanung, anstatt hier auch Zeiten einzuplanen, wo ich Muse habe, wo ich nichts tue, wo ich das tue, was mir wichtig ist. Also Burnout ist ja kein geschützter Begriff, es ist auch keine Diagnose, man kann nicht wegen einem Burnout krank geschrieben werden. Es ist eine Verkettung von Symptomatiken, die bei jedem auch anders auftreten kann. Es ist gar nicht so einfach, das zu sehen. Wir haben Leute, die gehen zur Arbeit. Ich hatte vor kurzem ein Führungskräfteseminar, einer sagte, wir reden hier von Burnout. Ich habe einen und alle, wie du. Das war ein gestandener Mann, sehr beliebt, wirklich toll. Da sagte er, ja, ich habe jeden Morgen eine halbe Stunde eine Panikattacke im Auto, ziehe mich um und komme zur Arbeit. Also wie sich das auswirkt, das kann bei jedem Menschen ganz verschieden sein. Und meistens merkt es die Umwelt eher als der Betroffene.
Und der macht es jetzt also einer Panikattacke fest.
Ja, also es gibt ja sehr verschiedene Symptome. Ganz banal ist es, sage ich mal, nicht mehr schlafen können, sondern nachts grübeln, höhere Infektanfälligkeit, zum Beispiel der Tinnitus. Die WHO sagt, dass 60%, mindestens 60% aller Krankheit dem Stress zuzuführen sind oder zuzuschreiben sind. Aber diese Zuschreibung, also diese Benennung, das handelt sich jetzt um einen Burnout. Also vor kurzem habe ich eine Frau gehabt im Seminar, die sagte, ich habe jetzt schon einen Hörsturz gehabt, ich kann mich an nichts mehr freuen, ich kann auch nicht mehr auftanken, im Urlaub war ich erst mal krank. Ich wollte jetzt noch das Ehrenamt in der Schule annehmen, was raten Sie mir? Ich meine, da bin ich erst mal fassungslos bei so einer Frage. Also was muss passieren, bis jemand wirklich zur Kenntnis nimmt, dass der Körper streikt? Und die Körperler sind klug, die holen sich die Ruhe dann.
Zum Thema Tinnitus, da muss ich jetzt so eine eigene Erfahrung einbringen. Ich habe den irgendwann mal gekriegt, ich weiß nicht mehr, was da jetzt konkret der Anlass war. Wahrscheinlich war es auch Stress. Am Anfang hat mich das tierisch, Ohrenarzt, alles, das hat mich selber noch mehr gestresst, der Tinnitus, und ist nicht weggegangen. Und man hört ja förmlich in sich hinein. Irgendwann habe ich mich mal dran gewöhnt. Und jetzt ist es so, ich sage immer, der Tinnitus mein Freund. Und zwar dann, wenn der lauter wird. Gelegentlich tut er das. Da merke ich,
Warnzeichen.
Da stimmt was nicht, jetzt habe ich wieder irgendetwas übertrieben.
Ja.
Also so rum kann man es auch mal sehen.
Und das ist fantastisch, wie Sie sagen, diese Kunst hinzuhören, die haben wir verlernt. Also diese Momente, wo man einfach mal nichts tut, wo man einfach mal horcht, was ist eigentlich gerade? Also dieses Rennen von Arbeit zur Familie, dann eben noch Jogging machen, also diese ganzen, die Verbesserungsdynamik, die wir in unserer Kultur haben. Das ist für mich einfach der Punkt, warum man immer mehr aus diesem Gewicht kommt. Vielleicht kennen Sie das, als Kind hat man mal den Wolkenzug geschaut oder ich habe immer Steinläuse betrachtet. Und in solchen Momenten ist unser Hirn hochaktiv, verankert Wissen, filtert aus. Und da sind die Punkte, wo man wieder in die Muse kommt und man wirklich hinhört, was ist eigentlich. Und das ist zum Beispiel für mich ein Moment von Coaching, dass man einfach mal sich selber wieder zuhört.
Tun das so wenige Leute, in die Wolken schauen? Ich tue das öfters mal so ganz schön. Oder mal an der Donau sitzen. Einfach mal nur da sitzen und hören. Dann kommen wieder irgendwelche Jogger vorbei. Dann hört man wieder ein Boot. Auf der anderen Seite brettert wieder ein Motorrad vorbei.
Also das höre ich sehr selten, weil die meisten Leute nehmen mit aus den Seminaren, dass sie täglich 5 Minuten nichts tun. Und viele sagen, ich kann nicht nichts tun. Weil wir ja auch in den Mustern, die wir als Kinder erfahren, oft nur Anerkennung bekommen, wenn wir brav sind, fleißig sind oder ruhig. Also man bekommt ja nicht Anerkennung dafür, dass die Mutter sagt, mal kannst du schön faul sein. Kannst du schaffen, dein Zimmer in einer halben Stunde verwüsten. Das möchte ich auch mal können. Also ich glaube, das sind eben auch diese verschiedenen Hirnhälften. Wir sind sehr getaktet auf Effizienz, auf Rhythmus, auf Zeit. Und diese andere Hirnhälfte, die Musik, Muse, nichts tun, die Zeitlosigkeit, die ist uns ein bisschen verloren gegangen in der letzten Zeit. Und die, sag mal, kann man aber auch wieder auftrainieren.
Ruhe kann aber auch irritierend sein. Absolutely. Ist jetzt bloß ein Beispiel eingefallen. Die Abiturienten, die machen ja immer so Abi-Zeitung und die Leute draußen wissen ja, dass ich Mathelehrer bin. Und da ist auch so ein Zitat, da war mal so eine Klassenaussprache und die waren auf einmal so ruhig, still. Und dann habe ich gesagt, also es irritiert mich, dass sie so ruhig sind. Wenn sie laut sind, kann ich viel besser arbeiten.
Nein, es gibt verschiedene Formen des Schweigens. Also, aber das ist, man muss auch sagen, es gibt zwei verschiedene Typen. Das muss man immer auch wirklich rausfinden, was passt für einen. Die einen ruhen aus durch wirklich nichts tun und die anderen ruhen aus dadurch, dass sie noch geschwind den Keller aufräumen. Das ist eben auch wieder, das ist ein ganz feines Arbeiten, weil das, was für den einen passt, ist für den anderen nicht gut. Das muss jeder auch ein bisschen rausfinden, arbeite ich praktisch durch den Körper, durch die körperliche Entspannung, dass die Birne mal ruhig wird, weil die quatscht ja meistens, muss noch das machen, muss noch das machen, oder gehe ich über gedanklichen Ansatz runter in den Körper, jeder Weg ist gleich weit, aber man muss ihn finden, welcher Weg für einen passt.
Ich denke aber auch, das hängt von den Schwierigkeiten ab oder von dem, wo ich runterkommen will. Ich meine, wenn Angehörige krank sind, ich glaube, dann kann ich mich nicht so gut entspannen, wenn ich dann an der Donau sitze und Wolken gucke. Ich glaube, da ist besser Keller aufräumen.
Wobei es eine wichtige,
weiß ich jetzt nicht.
Es ist eine wichtige Aufgabe gerade für die Menschen, die Angehörige pflegen, dass sie oft nach sich gucken. Also wieder hier diese Spannung, dieser Antagonismus zwischen, sage ich mal, Altruismus und Egoismus. Ich kann nur für andere da sein, wenn ich es auch für mich kann. Und viele, die diesen Wechsel verpasst haben, die werden zum Beispiel dann einfach durch eine Krankheit gezwungen, mal hinzustracken und sich verwöhnen zu lassen. Und das ist eben, das, also diese Krisen helfen einem, dass man wieder in dieses Gleichgewicht kommt. Aber das ist wirklich eine Aufgabe von Menschen, die sehr verantwortlich sind im Außen, dass sie auch verantwortlich sind für ihre eigenen Bedürfnisse. Selbstfürsorge ist hier der Fachbegriff.
Ja, Psychosomatik, da gibt es ja auch so diese Geschichte, dass dann, wenn der Körper mal das ausbraucht, dann schießt halt die Hexe.
Zack. Ja.
Und dann ist man gezwungen, dann muss man hinlegen. Eben, da gibt es nichts.
Ja.
Oder rumlaufen, aber jedenfalls nicht an den Schreibtisch sitzen. Ja. Das ist dann Gift. Das tut dann noch mehr weh. Okay, ich würde sagen, jetzt machen wir ein bisschen Musik und dann schauen wir uns die Gegenmaßnahmen gegen Stress und speziell gegen Burnout an. Und wir sollten ja auch mal langsam zum Thema kommen, Anleitung zur Faulheit. Naja, Anleitung, haben wir gehört, so wirklich funktioniert es nicht. Also jetzt nicht so ein Handbuch erwarten, aber wir werden sehen. Tja, jetzt sind wir leider irgendwie in Stress gekommen, aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen. Ich weiß nicht, ich habe da nicht an den CD-Spieler hingelangt, der da jetzt nicht mehr spielt. Ich habe erst nochmal abgedrückt, aber irgendwie hat die CD halt einen Macken. Naja, schön, was heißt nicht schön, es war eine schöne Musik, aber sei es drum, so ist es jetzt halt. Also kommen wir ein bisschen früher zu dem eigentlichen Thema der Sendung, Anleitung zur Faulheit. Und für alle, die ein bisschen später eingeschaltet haben, ihr hört die Plattform und bei mir ist zu Gast die Karin Probst. So, Frau Probst, also Anleitung zur Faulheit. Ganz wichtige Sache.
Absolut. Das ist natürlich ein schwer verkaufbarer Seminartitel, aber sag ich mal, die Gegenmaßnahme ist, wie wir es vorher ja schon anklingen lassen, ein Gegengewicht zu dieser Taktung zu finden. Ich muss noch schnell das und das muss ich noch und das muss ich noch machen. Eben das, der Gegensatz ist das Nichtsmachen, eigentlich ein Paradox, nichts mehr tun. Und viele zum Beispiel meditieren, gab es doch mal diesen schönen Satz, besser meditieren als rumsitzen und nichts tun. Eine Frau zum Beispiel hat mal gesagt, sie schlingt jeden Bissen runter und hat gesagt, sie soll mal jeden Bissen 30 Mal kauen und mal schmecken, was sie isst. Weil wenn wir die Wahrnehmung wieder trainieren, kann man nicht so schnell in die Stressspirale gehen. Weil alles, was Stresssymptom ist, ist gleichzeitig auch Ausstieg. Stress verengt die Wahrnehmung. Wenn ich wahrnehme, wie schmeckt es, wie riecht es, wie sieht der eigentlich aus, kann ich keinen Stress produzieren. Also zum Beispiel beim Vortrag, wenn ich anfange und bin aufgeregt und ich gucke den in der hintersten Reihe an und denke mir, ach, hat der eine nette Brille. In dem Moment kann ich keine neuen Stresshormone produzieren. So, und die hatte dann die Übung gehabt, jeden Bissen 30 Mal zu kauen. Sie sagte, das ist nichts für mich, das muss da runterwürgen im Hals, dass ich das Gefühl habe, ich esse was. Aber seitdem kommt sie pünktlich. Und das erlebe ich oft, an welcher Stelle du entschleunigst, ist wirklich wurscht. Aber dieses, dem Körper wieder diese Ruhe zuzuführen, meine Großeltern zum Beispiel saßen noch um 7 Uhr auf der Bank, haben die Abendglocken gehört und danach war Feierabend. Und diese Rhythmisierung, das muss man mit ein bisschen Fingerspitzengefühl ins Leben einpassen, wo kann das sein? Ein Mann sagte zum Beispiel, er geht jetzt nicht mehr ins Büro, fährt den Rechner hoch, hängt den Mantel auf, sitzt dann am Rechner, sondern er geht ins Büro, hängt den Mantel hin, setzt sich hin und während der Rechner hochfährt, überlegt er sich, was ihm heute wichtig ist. Das sind oft kleine Sachen. Was für viele ganz großer Ausstieg ist, ist Atmung. Also in dem Moment, wo ich tief in den Bauch atme, kann ich nicht Stresshormone produzieren. Da gibt es zum Beispiel diese Middendorf-Atemschulung, die hier auch in Neu-Ulm ganz wunderbar von der Frau Ziblis gemacht wird. Dieses über den Stress atmen wir hoch, das ist dieser Hochatmen, dadurch geht auch die Stimme schon hoch. Und wenn ich tief im Bauch atme, kann ich keine Stresshormone mehr erzeugen. Also für mich ist immer wieder der Punkt zu gucken, wo ist die Symptomatik, also über Wahrnehmung, über diese Bedürfnisorientierung, nicht nur zu gucken, ich bin sauer, ein Gefühl ist nur eine Bewertung, dass ein Bedürfnis nicht erfüllt ist oder erfüllt, sondern gleich runter zu gucken, was brauche ich eigentlich. Und wenn man das auch noch ansprechen kann, dann ist man wirklich durch. Und dafür muss man sich ungefähr 80 Jahre Zeit geben, bis man es einfach kann.
80 Jahre?
Ja.
Da habe ich ja nur 20 Jahre.
Na, also reicht doch. Ja, ich denke auch hier der Begriff der Güte, die Leute kommen in ein Seminar und sagen, ich kann es immer noch nicht. Ja, das immer wieder, wie der Rilke so schön sagt, in wachsenden Ringen. Und ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Und das ist ein anderer Ansatz zu sagen, heute ist es mir gelungen, 0,01 Minuten ruhig zu sein. Morgen schaffe ich es 0,02. Das ist ein Fortschritt, anstatt zu sagen, jetzt bist du wieder sauer geworden. Also alles, was man praktisch tun kann, um sich zufriedener zu machen, ist direkte Stressprävention.
man sollte sich doch dann so langsam so eine Art Automatismus einstellen. Ich denke, wenn ich dauernd denke, ich muss jetzt tief atmen, dann bringe ich mich doch selber schon wieder in Stress. Ja, ich muss jetzt. Da ist schon wieder das Wort muss.
Eben. Ich glaube, jeder, der es erfahren hat, wie angenehm sich das anfühlt, wie sagte mal einer von Wieland, das fand ich so nett, da schnaufst dein Leben lang und merkst gar nicht, wie schön es ist. Also ich glaube, der Körper holt sich selber das. Also zum Beispiel, was viele Leute sagen, was ihnen gut tut, ist abends ein Glückstagebuch schreiben. Wir verlernen ja auf das zu gucken, was ist. Wir gucken immer nur auf das, was nicht ist, was uns fehlt. Kaum einer steht morgens auf und denkt, hey, welche Freude, ich habe zwei Beine. Ja? Also dann kommt warmes Wasser aus den Wänden. So abends zu schreiben, was ist mir eigentlich geglückt, was war schön, was habe ich Tolles gesehen, verändert innerhalb von 2 Wochen neuronale Verschaltungen, auch den Stoffwechsel. Man hat weniger Cholesterin, niedrigeren Blutdruck zum Beispiel. Das heißt, Gedanken sind biochemische Wirklichkeit und die kann ich recht schnell ändern, indem ich gucke auf das, was ist, anstatt auf das gucken, was nicht ist. Also über solche Ansätze wie dieses, man nennt es Glückstagebuch schreiben ist immer besser als nur denken, über eine tiefe Atmung, über den Kontakt mit den eigenen Bedürfnissen oder sich in seiner Wochenplanung die heilige Zeit notieren. Also bei mir steht drin, von 16.32 Uhr bis 17.32 Uhr nichts tun, zum Beispiel. Das plane ich mir.
32.
Naja, weiß ein bisschen.
Das ist jetzt ein bisschen sarkastisch, weil ja. Gerade die 32 kommt mir jetzt eben ein bisschen zu verplant.
Ja.
Vor.
Also das ist
mir ironisch.
Ja, natürlich. Aber ich denke, diesen Wechsel zu haben für beides, sowohl Aktivität als auch Passivität, nichts tun, Hinwendung, Achtsamkeit sind ja auch diese Stichworte, die wir gerade öfters hören. Da kommt man eigentlich schon relativ schnell wieder in eine Balance. Man muss aber auch sagen, wenn eine größere Stufe erreicht ist, braucht man schon oft auch professionelle Hilfe. Deswegen habe ich auch das Kompetenznetz Burnout gegründet, dass Menschen schneller Hilfe erfahren.
Die Leute, denen fällt es doch dann sicher wahnsinnig schwer, loszulassen oder wirklich faul zu sein. Loslassen hört sich immer wieder so nach Zeigefinger. Eine Faulheit ist doch eine viel schönere Sache.
Und deswegen ist es so toll, wenn wir die Chance haben, in manchen Firmen eben 4 Stunden machen, 4 Wochen Pause, 4 Stunden wachen, dann hast du immer wieder eine Rückerinnerung. Und die Leute sagen so, 2-3 Wochen hält es an und dann kommt wieder der Alltag und so wirst du immer wieder rückerinnert. Der Wortsinn von Religion ist Religio, Rückverbindung. Und diese Rückverbindung mit dem, was mir wichtig ist, wofür ich eigentlich, also wo meine Batterie lädt, das, in welcher Form man das tut, ob man es im Gebet macht, ob man es im Gärtle die Rosenblüten zupfen macht oder seiner Familie einen Kuchen backt, das ist letztendlich, das muss jeder für sich finden, nur wichtig ist, dass er es tut. Und da bin ich sehr traurig, dass viele gerade wirklich wahnsinnig tolle, kompetente, liebevolle Menschen im Moment eher in die Bitterkeit gehen, weil sie doch recht wenig Dank kriegen. Also manchmal muss ich auch ganz verrückte Ansagen machen, wie Hausaufgabe, frustrieren Sie 3-mal täglich Leute. Weil viele sagen zu selten Nein, zum Beispiel, ja. Sagen ein Ja, meinen aber Nein. Und also da gibt es ganz viele Hebel, wo man ansetzen kann. Also schnaufen, wertschätzen, gucken auf das, was ist. Das sind so wirklich die 3 größtmöglichen Ausstiege, die man relativ schnell machen kann.
Könnten Sie mal bitte das und das machen? Man will es aber nicht. Man sollte dann Nö.
Ja.
Nö.
Ja. Ja. Ein Nein zu etwas anderem ist ein Ja zu mir. Hm. Und viele haben eben verlernt, dieses Nein mutig zu sagen. Es war so nett. Einer sagte, ich habe meinem Chef ein Nein gesagt und alle anderen und? Und er hat gesagt, ja nix, das ist okay. Also die Grenzen sind oft viel, viel weniger da, als wir sie im Innerlichen denken. Und das ist ich glaube, niemand nimmt sich selber so sehr die Freiheit, wie man sie sich selber nimmt. Und diese Punkte wieder auszuloten, wo habe ich Spielraum und sehe nur nicht mehr. Das siehst du, da leuchten die Leute wieder und sind irgendwie ganz lustig und auch ganz frech. Und das gefällt mir sehr.
Okay, ich denke, wenn ich jetzt mal auf die Uhr schaue, ja doch, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir können hier noch ein bisschen faul sein. Was fällt mir jetzt zum Thema Faulheit noch ein? Also, ich möchte noch mal auf das mit Ihrem Großvater zurückkommen, Großmutter, dem Bänkchen. Manchmal denke ich auch dran, wie wenig die Leute darüber nachdenken, warum jetzt eigentlich abends um 7 die Kirchenglocken läuten. Das machen die nicht einfach so, um die Leute zu stören, sondern weil eben Feierabend ist, beziehungsweise
7 ist immer Engel des Herrn, Angelus.
Ja, es sind zahlreiche Studien, auch von der Universität Mannheim, die belegen, dass die größten Resilienz-, also Widerstandsfaktoren, sind tatsächlich im Glauben und in der Dankbarkeit. Man kann es aber auch ganz pragmatisch machen. Die haben zum Beispiel Mathematik aufgegeben, zwei Gruppen. Eine hat einen Kugelschreiber quer im Mund gehabt, dass es aussieht, als ob sie lächeln würde. Mhm. Und die anderen hat den Kugelschreiber so im Mund gehabt, dass es aussah, als ob sie das Gesicht so sauer zusammenzieht. Und die, die rein äußerlich in dieser Lachposition waren, haben schnellere Ergebnisse, interessantere Lösungswege, weniger Fehler gemacht. Also es reicht tatsächlich auch, sich einen Kugelschreiber quer in den Mund zu machen, dass das Gesicht aussieht, als ob man lächeln würde.
Ja, ihr könnt es jetzt nicht sehen. Ich achte jetzt schon rein.
Und das merkt man doch gleich, oder?
Ja. Man kann aber auch schlechter reden, wenn man den Kugelschreiber senkrecht nimmt. Das kommt dann noch
aber
dazu.
Es ist, dieser Weg in den Glauben ist für viele Menschen versperrt und ist tatsächlich auch, unsere Kultur kommt aus dieser Schuld, Strafe und Angst, die auch mit dem Christentum verbunden ist. Dieser Weg ist für viele versperrt. Es ist auch nicht der einzig selig machende Weg. Deswegen dieses recht pragmatische Beispiel mit dem Kugelschreiber. Es gibt viele Wege, die dazu führen, gelassener zu sein. Ja.
Eine Frage noch zum Abschluss, Frau Probst. Wenn jetzt jemand oder je Frau, ist ja immer diese blöden Wortspiele, sagt, ja, ich fände das jetzt ganz interessant, ich möchte auch mal sowas machen oder täte meiner Firma auch gut. Wie kommt man an Sie?
Also Karin Probst, To Change, ist meine Homepage, www.2-change, oder über das Kompetenznetz Burnout, www.burn-out-ulm.de. So erreicht man mich ganz gut.
Das Letztere könnte ich mir jetzt ehrlich gesagt leichter merken.
Ja, www.burn-out-ulm.de. Wenn man Karin Probst googelt, findet man nur zwei.
Dann auch,
eine Kosmetikerin, die bin ich nicht.
Aber da muss man sich schon mal mehr merken. Immerhin eine Kosmetikerin.
Ja, die bin ich nicht.
Ja, wäre vielleicht auch mal so als Ausgleichsbeschäftigung. Aber ich denke, Sie sind doch eigentlich ein recht ausgeglichener Mensch. So kommt es zumindest hier bei mir an.
Ich denke, die Schönheit zu sehen, ist vielleicht, da wäre ich wieder in dem Schnittmenge mit der Kosmetikerin. Ich sehe so viele schöne Menschen, die haben nur selber keine Ahnung, wie schön sie sind oft. Mhm. Jeder kommt und sagt, ich will anders werden. Oder eine Frau kam und sagte, mein Mann sollte doch ein bisschen mehr lustiger sein. Sage ich, und ein bisschen so mehr Tempo. Und sage, warum haben sie ihn geheiratet? Ja, weil er so ruhig ist.
Das ist doch eine gute Antwort. Sie ist ja wenigstens ehrlich.
Ja, aber ein bisschen lustiger könnte es sein. Und dieses Annehmen, was ist, finde ich, so ein schöner Satz, der hilft mir einfach immer wieder. Annehmen, was ist.
Vielen Dank, Frau Probst. Es war eine ganz interessante Sendung und ihr draußen habt sicherlich oder hoffentlich ein paar Anregungen gekriegt, ein paar Anleitungen zum Faulsein. Also einfach mal wieder faul sein. Und eine Art der Faulheit ist einfach mal das Radio einschalten, mal nicht selber dauernd labern, sondern die Frau Probst reden lassen und den Rudi Arnold labern lassen. In diesem Sinne, macht's gut. Ciao, okay. Das war die Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6.